Es ist Samstag, der 1. November.
Apokalypse, Unfilterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Sarah Wagenknecht beklagt sich, während sie beim Kollegen Markus Lanz sitzt, dass sie zu selten in Talkshows eingeladen werde und sieht darin eine bedenkliche Einschränkung der Meinungsvielfalt. Ja, Sie haben richtig gehört, Sarah Wagenknecht, die Gründerin der ersten Talkshow-Partei Deutschlands. Gut, zuletzt war sie tatsächlich einen Tick seltener zu sehen. Das könnte eventuell daran liegen, dass ihre Partei, wenn auch knapp, den Einzug in den Bundestag verpasst hat. Vielleicht tröstet es ja, dass die Partei bibeltreuer Christen auch nicht allzu oft in Talkshows sitzt. Die radikal rechte deutsche Influencerin Naomi Seibt, nein, den Namen müssen Sie sich nicht merken, beantragt derweil Asyl in den USA, weil ihr in Deutschland wegen ihrer Liebe zu Donald Trump angeblich Gewalt und Gefängnis drohe. Und Trumps Magerheinis spielen bei dieser Posse auch noch mit. Auch sie beherrschen eben die Kunst der hybriden Kriegsführung, nicht nur Wladimir Putin. Vielleicht sollten Seibt und Wagenknecht gleich einen gemeinsamen Asylantrag in Russland stellen. Dann wären sie endlich sicher vor Kritik und Widerspruch. Vom neurechten Geheule zur Weltpolitik. Am Donnerstag traf der größte US-Präsident aller Zeiten den größten chinesischen Präsidenten aller Zeiten und es war größtartig. Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 der beste Wert ist, würde ich sagen, das Treffen war eine 12, sagte Trump, der in Sachen Bescheidenheit eine stabile 22 ist. Vordergründig ging es um Zölle, seltene Erden und Sojabohnen, doch hinter den Kulissen geht es zwischen den beiden Supermächten um nichts weniger als die Vorherrschaft im 21. Jahrhundert. Während sich Donald Trump und Xi Jinping nach fast einem Jahr Wirtschaftskrieg wieder aufeinander zubewegen, ist Deutschland fernab der Seidenstraße in der Sackgasse gelandet. Bei Volkswagen drohte letzte Woche ein Produktionsstopp, weil Chips aus China fehlen. Der Automobilzulieferer Bosch beantragte Kurzarbeit. Und eine geplante China-Reise musste der deutsche Außenminister Johann Wadephul wieder absagen, weil sich auf chinesischer Seite nicht genügend Gesprächspartner fanden. Wie geht es weiter im Duell der Weltmächte USA und China? Wie lange hält die gute Stimmung zwischen Trump und Xi? Und wie kann sich Deutschland zwischen den Supermächten behaupten? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Lea Sahai. Sie ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in China und hat von dort bereits zuvor für die Wirtschaftswoche berichtet. Jüngst hat sie sich in der chinesischen Provinz die Orte angeschaut, an denen China seine derzeit wohl potenteste Waffe im Ringen um globale Vorherrschaft abbaut, seltene Erden. Bernhard Zandt ist Korrespondent des Spiegel in New York und hat zuvor jahrzehntelang aus China berichtet. Wenn es jemanden gibt, der die geopolitischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte nicht nur analytisch durchdrungen, sondern auch live miterlebt hat, dann er. Moritz Koch, der Politikchef des Handelsblatts, bringt uns noch mehr ökonomischen Sachverstand in die Runde. Er kennt die Lage der Unternehmen in Deutschland und konstatiert diese Woche auf dem Titel des Handelsblatts: Aus Bequemlichkeit hat sich Deutschland in die Abhängigkeit von Peking begeben. Das rächt sich nun. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo, danke dir.
Ja, ich muss gestehen, der Aufstieg Chinas und wie sich durch ihn die Machtverhältnisse in der Welt verschieben, ist jetzt nicht zu 100% mein Fachgebiet. Umso mehr freue ich mich, mit euch hier eine absolute ExpertInnenrunde versammelt zu haben. Steigen wir direkt ein mit dem Treffen der aktuell mächtigsten Männer der Welt, Donald Trump und Xi Jinping in Südkorea am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Seit Beginn seiner zweiten Präsidentschaft Anfang des Jahres bringt Trump die Weltwirtschaft ja mit seinen Zöllen ständig durcheinander. Eines seiner Lieblingsziele war dabei China. Das hatte im Gegenzug ebenfalls Zölle auf US-Waren verhängt und ab April auch Exportkontrollen auf die für die Weltwirtschaft extrem wichtigen seltenen Erden eingeführt. Lea, wir beginnen bei dir in Peking. Was würdest du sagen? Hat das Treffen mit Xi eine neue partnerschaftliche Phase in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen eingeläutet?
Also das Treffen ist ja hier seit vielen Wochen, wenn nicht Monaten, erwartet worden. ein Burgfrieden, eine Atempause, all das beschreibt, glaube ich, was man da gesehen hat am Donnerstag. Eine langfristige Lösung oder Entspannung, aber ist es natürlich nicht. Da stehen sich zwei Großrivalen gegenüber. Und bei der Frage, zu der wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen länger kommen, wer hat gewonnen, wer hat die erste Runde für sich entscheiden können, da gibt es sicher ganz unterschiedliche Sichtweisen. Trump würde sagen, er aus chinesischer Sicht, wenn man jetzt hier die Presse in den letzten Tagen sieht, haben die Chinesen, glaube ich, das Gefühl, dass sie als Sieger aus der ersten Runde hervorgegangen sind.
Und was sagst du?
Ich denke, man muss schon sich grundsätzlich erstmal die Frage stellen, mit welcher Erwartung ist Trump eigentlich in diesen Konflikt Anfang des Jahres gegangen? Und ich glaube, die Vorstellung auf amerikanischer Seite war, wir sind die größte, die entscheidende Macht der Welt. Wir können die Länder der Welt, ja nicht nur China, sondern auch alle anderen mit diesen Zollvorgaben in die Richtung drängen und zu Zugeständnissen drängen, wie wir es wollen. Und das hat auch in vielen Ländern und Regionen geklappt. Mit China hat es nicht geklappt. Die Chinesen haben erstens die Zölle gespiegelt und zweitens mit den Exportkontrollen die USA ganz empfindlich getroffen. Mhm. Und ich glaube, wenn man heute und wenn man am Donnerstag diese beiden Staaten angesehen hat, hat China die USA zwingen müssen anzuerkennen, dass sich da zwei Staaten auf Augenhöhe gegenüberstehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Sieg für China.
Donald Trump hat im Anschluss an das Treffen, du hast es vorweggenommen, Lea, von einem spektakulären Erfolg gesprochen. Drunter macht er es natürlich nicht und vor allem drei Punkte genannt, dass China riesige Mengen Sojabohnen aus den USA kaufen werde, dass China die Verschärfung der Ausfuhrkontrollen für seltene Erden für ein Jahr aussetzen werde und dass China die USA beim Kampf gegen das Opioid Fentanyl unterstützen werde. Zudem gibt es wohl eine Zollsenkung von 57% auf 47%. Bernhard, sind das Erfolge, an die wir uns noch lange erinnern werden?
Ich glaube ja. Er hat mit seinem realpolitischen, machtpolitischen, mit seiner transaktionalen Herangehensweise das herausgeholt, was er kurzfristig brauchte. Er denkt ja sehr kurzfristig. Die Wahrnehmung hier ist auch, dass das schon eine gute Idee war, dass er da hinfuhr. Und mit dem, was er zurückkommt, sind die meisten Leute auch zufrieden. Umgekehrt hat er selber natürlich Zugeständnisse gemacht, die man sich vor einem Jahr oder nach seiner Wahl damals nicht hätte vorstellen können. Ihr kommt vielleicht noch drauf, aber solange ich hier war, die letzten 4 Jahre, war TikTok im Grunde der heilige Gott sei bei uns im Verhältnis zu China. Da wird sich nun eine offenbar recht angenehme Lösung finden lassen für die Amerikaner. Also er hat drei Erfolge mitgebracht aus China. Damit kann er die kurzfristigen, den Ärger, den er mit den Bauern in Iowa und den Sojabauern, die er da im mittleren Westen hat, erst einmal herunterfahren. Das betrifft ihn nicht mehr so sehr. Aber er hat natürlich Zugeständnisse gemacht, die man ihm so eigentlich nicht zugetraut hätte und von denen er selber vorher so nicht geredet hätte. Also das war ein Tauschgeschäft, ganz klassische Realpolitik.
Moritz, für Deutschland am relevantesten ist wohl, dass Pekings Verschärfung der Exportkontrollen auf seltene Erden von Anfang Oktober für ein Jahr ausgesetzt werden sollen. Und zwar für die ganze Welt, wie Trump es zumindest beschrieben hat. Welche Einschränkungen gelten denn gerade für deutsche Unternehmen bei seltenen Erden? Und atmet die Industrie jetzt zu Recht erstmal auf?
Ob zu Recht ist die große Frage. Sie atmet bestimmt auf, aber es gibt noch Unklarheiten darin, wie weit diese chinesischen Zugeständnisse gehen, also ob wirklich die gesamten Exportbeschränkungen ausgesetzt werden oder nur die Verschärfung, die zuletzt beschlossen wurde. Also hier ist immer noch große Unsicherheit und wir müssen sehen, dass die deutschen Unternehmen jetzt mit großer Macht versuchen werden, Reserven aufzubauen, um sich resilienter aufzustellen. Ob das möglich ist und ob die Chinesen das zulassen, ist die große Frage. Mhm. Und ich glaube, im Moment kann sie noch nicht beantwortet werden. Auch der Bundeskanzler gestern in Ankara hat dazu Stellung genommen auf der Pressekonferenz mit Erdogan, dem türkischen Präsidenten, und sagte, es ist noch zu früh, das jetzt zu beurteilen. Da wird jetzt noch viel telefoniert, da werden jetzt noch viele Kabelberichte gelesen, bevor da ein klares Lagebild entsteht.
zu den vereinbarten Punkten. Eine Frage noch an dich, Bernhard. Dieser Punkt Fentanyl, dass die Chinesen angeblich helfen sollen, diese Opioidkrise in den USA zu beenden oder da zu helfen. Wie sähe das denn praktisch aus?
Das ist eine komplizierte Frage, komplizierte Angelegenheit. China exportiert Grundbestandteile, die im Wesentlichen in Mexiko, glaube ich, kann man sagen, dann zu Fentanyl verrührt und dann in die USA geschickt werden. Mich hat das schon in der Frühzeit der Fentanyl-Krise immer gewundert, warum China den Handel mit diesen Rohstoffen nicht einschränkt, was aus chinesischer Perspektive, glaube ich, nicht so schwierig ist. Möglicherweise bin ich zu wenig technischer Experte, hängt es damit zusammen, dass diese Grundstoffe auch für ganz andere Dinge verwendet werden können. Die Bottomline dieser Sache ist allerdings, dass das für Trump ein großer Gewinn ist, den er hier sehr gut verkaufen kann, wenn er China dazu bringt, diesen Drogenstrom zumindest zu verringern. Mhm. Und umgekehrt von der chinesischen Seite ist es überraschend, finde ich, dass er die Fentanyl-Zölle, das allein sind 20% dieser ursprünglich astronomischen Strafzölle, die er auf China erhoben hat, nun halbiert hat um 10%. 10% Zölle, das ist wahnsinnig viel, wenn man sich das Volumen des chinesisch-amerikanischen Handels und vor allen Dingen der chinesischen Exporte anschaut.
Ja.
Das ist also für beide Seiten, glaube ich, ein großer Gewinn. Und mich hat nur gewundert, dass die Chinesen so lange gebraucht haben, warum sie das nicht früher gemacht haben.
Und damit sind wir beim Hintergrund des großen Konflikts zwischen den USA und China. Das ist ja eigentlich, dass Trump die Weltwirtschaft für unfair hält. Die USA würden von ihren Handelspartnern abgezockt, meinte er schon im Februar. Das sagt er eigentlich immer wieder. Und tatsächlich, China exportiert deutlich mehr Waren, als es importiert. 2024 lag der Handelsüberschuss Chinas bei rund 1 Billion US-Dollar. In die USA exportiert China dreimal so viel, wie es von dort importiert. Ist es da nicht verständlich, Moritz, dass Trump versucht, Teile der Produktion durch Zölle zurück in die USA zu holen?
Ja, einerseits. Also es ist verständlich, dass er da ein Problem sieht. Ich glaube, das Mittel, zu dem er greift, ist nicht geeignet dafür, dieses Problem zu lösen. Schon gar nicht unilateral, also unabgestimmt mit anderen Wirtschaftsblöcken. Er spricht ein Problem an, was amerikanische Regierung schon sehr lange beschäftigt und auch schon in den Obama-Jahren thematisiert wurde, damals unter dem Stichwort der globalen Überschüsse. Natürlich alles sehr viel diplomatischer als jetzt, aber das war schon länger auf dem Schirm Washingtons, dass man quasi zum Absatzmarkt für die Exportindustrien anderer Länder geworden ist und das einschränken wollte. Mhm. Das Problem dieser Zölle ist, dass sie einerseits sehr erratisch sind und ständig verändert werden, also auch der amerikanischen Wirtschaft.
Klar, das ist so nach Stimmungslage, das kommt einem so vor. Ne? Wenn die Schweizer Präsidentin mal irgendwie nicht das sagt, was er will, dann gibt es einfach nochmal 25% Punkte drauf.
Und wenn Kanada einen bösen Werbespot zeigt mit Ronald Reagan Zitaten, dann gibt es nochmal doppelt so viel. Ja. Also es ist völlig chaotisch, das macht wirtschaftliche Planung sehr schwer und damit schadet er letztlich auch seiner eigenen Wirtschaft.
Lea, es ist ja so, dass Chinas Handelsüberschuss in den letzten Jahren sogar nochmal deutlich zugenommen hat. Woran liegt das eigentlich?
Das liegt vor allem daran, dass China in den letzten Jahren den Wert erkannt hat, die Fabrik der Welt zu sein. Also früher hat man das ja so ein bisschen abschätzig, die Billigprodukte, Spielzeug, alles kommt aus China. Und in den letzten Jahren hat China aber einfach erkannt, dass damit einerseits einfach auch eine große Macht einhergeht. Also ja, ohne China können viele oder fast die meisten Länder der Welt nicht mehr. Und das reicht ja vom Kinderspielzeug, aber bis heute auch zu den Vorprodukten von wichtigen Medikamenten oder wie man jetzt eben auch sieht, die seltenen Erden.
Ja.
Das heißt, es ist ein Teil. Gleichzeitig steckt China aber auch in einer großen wirtschaftlichen Strukturkrise. Vor einigen Jahren ist die Immobilienblase geplatzt. Das heißt, ein Drittel der Wirtschaft in China, die sich bisher über die Bauwirtschaft finanziert hat, ist faktisch weggebrochen. Und China setzt ganz massiv eben auf den Ausbau seiner Produktion als ein ganz entscheidender Standbein für seine Wirtschaft. Und daher kommen diese gewaltigen Überkapazitäten, ja, weil das, was in China von diesem produzierenden Gewerbe eben nicht aufgenommen werden kann, weil die Leute hier tendenziell eher weniger Geld in der Tasche haben, wird eben in andere Länder abgegeben, überschwemmt andere Länder und bringt ja nicht nur in den USA und Europa im Übrigen Länder unter Druck, setzt Länder unter Druck, sondern auch in Südostasien, wo all diese Produkte gerade auch in den letzten Monaten ja die Märkte einfach überschwemmen und die kleinen Firmen dort unter Druck setzen.
Ja klar, es führt dann zu großen Preiskämpfen, was gerade die deutsche Automobilindustrie ja auch auf dem E-Automarkt zu spüren bekommt. China ist durch seine exportorientierte Wirtschaft abhängig vom Weltmarkt und natürlich auch den USA als riesigen Abnehmer. Gleichzeitig hat China sich in einem extrem wichtigen Bereich der Wirtschaft zum Weltmarktführer entwickelt, die schon angesprochenen seltenen Erden. Sie stecken in Bildschirmen von Smartphones oder Fernsehern, aber auch in den Antrieben für Elektromotoren, in Halbleitern oder Turbinen. Bis zu 90% der weltweit verarbeiteten seltenen Erden werden von China kontrolliert. Lea, in einer deiner Recherchen zuletzt hast du seltene Erden als geopolitische Munition beschrieben. Beschreib uns doch nochmal genauer, warum.
Der strategische Wert von seltenen Erden, das ist tatsächlich nicht erst ein Trump-Phänomen, weder erste noch zweite Amtszeit, sondern ganz früh hat die chinesische Regierung angewiesen, dass man sich ganz systematisch um den Abbau und Gewinn von diesen seltenen Erden kümmern muss. Es gibt ein Zitat ganz früh von der chinesischen Führung, der gesagt hat, das könnte das chinesische Öl werden, diese seltenen Erden. Und deswegen hat man sich ganz systematisch um den Abbau dort in mehreren Regionen in China auch gekümmert. Und man hat eben durch diese Exportkontrollen erreicht, dass man diese Rohstoffe, die ja faktisch in allen modernen Technologien drinsteckt, ja, vom Smartphone bis zum Kampfjet, dass man dort eben, wenn man die Kontrolle darüber hat, im Prinzip entscheiden kann, was produziert, was nicht produziert wird. Und das Besondere an diesen Exportlizenzen, das muss man, glaube ich, verstehen. Man kann da durchaus argumentieren, eigentlich haben ja die Amerikaner angefangen. Ja, der Trump hat 2018 mit seinen Beschränkungen auf Halbleiter versucht, den Aufstieg und die technologischen Entwicklungen Chinas zu bremsen. Und diese Exportkontrollen auf seltene Erden der Chinesen gehen ja aber eigentlich einen Schritt weiter. Sie sagen nämlich, nicht das fertige Produkt, die Halbleiter, die eingebaut werden, die wollen wir kontrollieren, sondern den Rohstoff. Und wir wollen in diesen Genehmigungen gerne sehen, wo dieser Rohstoff am Ende steckt. Ja. Und damit gewinnt China ja faktisch die Kontrolle über den Warenfluss in Europa, in den USA, wenn sie dann im fertigen Produkt stecken. Und das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt, den China da gemacht hat und einfach auch eine Machtdemonstration, die einem einfach große Sorgen machen muss.
Reden wir gleich auch nochmal drüber, was das für den holländischen Halbleiterhersteller Nexperia bedeutet. Ich will aber nochmal drauf eingehen, bei deiner Recherche bist du auch, Lea, in die chinesische Provinz gereist, um dir dort mal genauer anzuschauen, unter welchen Bedingungen die seltenen Erden abgebaut werden. Wie sind die denn?
Ja, die sind ganz, ganz fürchterlich. Also ein Grund, da kennen sich sicher andere besser aus, aber ein Grund auch, warum das in Europa und in anderen Teilen der Welt nicht mehr in diesem Ausmaß gemacht wurde, weil damit einfach unglaubliche Umweltschäden einhergehen. Ich war in der inneren Mongolei, also in Nordchina, unterwegs. In dieser Stadt, das ist die Mine, die ich da besucht habe, beziehungsweise versucht habe zu besuchen, denn die wird im Prinzip in China inzwischen wie so ein Staatsgeheimnis behandelt. Die Polizei hat die Stadt im Prinzip umstellt und mich und mein Team dann vor Ort auch auf Schritt und Tritt verfolgt, zwischenzeitlich ich dann irgendwie mit 3 Autos hinter uns her. Also ganz klar, dass die Chinesen nicht wollen, dass man sieht, was sie wie, wo, in welchem Ausmaß eben abbauen.
Weil das auch mit klassischem deutschen Arbeitsrecht vermutlich nicht viel zu tun hat, ne?
Also um diese Stadt herum, ja, da gibt es so einen gigantischen Schlackesee, möchte ich ihn mal nennen, wo seit mehreren Jahrzehnten ungefiltert, ohne Schutz auch in Richtung des Grundwassers diese Abfallprodukte eingeleitet werden. Das ist teilweise strahlende Materialien, die da liegen, Schwermetalle, tatsächlich auch in chinesischen Studien, die öffentlich zugänglich sind, aus dem Ausland, ja, ist ganz klar dokumentiert, was das für Kinder, für die psychische Entwicklung von Kindern dort bedeutet. Ja, einer der größten Flüsse hier in China, ist nur 10 Kilometer entfernt. Das heißt, Experten warnen schon seit vielen Jahren, dass das möglicherweise eben auch die Gewässer dort verunreinigen könnte. Also es ist wirklich ein ganz fürchterlicher Ort, der einfach, ja, im Prinzip, dieser Abbau findet dort auf den Kosten der Menschen, die dort leben, statt. Ja. Das ist schon schlimm zu sehen einerseits, aber gleichzeitig ist es halt, das muss man sich auch in die eigene Nase fassen, das ist der Grund, warum es bei uns nicht getan wird, weil es einen sauberen Abbau, ein sauberer Abbau möglicherweise eben sehr teuer sein würde. Und deswegen haben wir diese ganzen Produktionen ja ins Ausland gegeben, weil wir mit diesem schmutzigen Zeug nichts zu tun haben wollten. Und das hat jetzt lange funktioniert und jetzt benutzen es die Chinesen in die andere Richtung.
Ist das ein Fehler, Moritz? Sind wir da zu anständig, um es mal plakativ zu sagen?
Ich glaube, mit Anstand hat das wenig zu tun, sondern mit Geschäftsinteressen. Es war einfach billiger, dort einzukaufen. Die Chinesen haben das auch immer sehr geschickt gemacht. Es gab ja schon mal 2010, wenn ich mich recht entsinne, eine Rohstoffkrise. Damals hat China gegenüber Japan die Exporte von diesen kritischen Rohstoffen drastisch reduziert, sodass wir eine ganz ähnliche Diskussion damals hatten, wie wir sie heute führen. Und schon damals haben sich deutsche Unternehmen vorgenommen, diese Abhängigkeit abzubauen, haben dann aber sehr schnell wieder diese Pläne in den Schubladen verschwinden lassen, als die Rohstoffe wieder kamen und auch deutlich billiger waren als das, was man woanders auf der Welt eben erst hätte aufbauen müssen. Ja. Und insofern, das sind Geschäftsinteressen, die hier verhindert haben, dass wir uns resilienter gemacht haben.
Ja, jetzt hat Lea beschrieben, die große Offensive in Sachen seltenen Erden in China und ihre Folgen auch für Land und Leute. Wenn wir auf die USA schauen, Bernhard, da hat Trump ja schon vor seinem Gespräch mit Xi einige Deals zur Versorgung der USA mit seltenen Erden eingetütet, zum einen mit Australien, mit Japan, auch mit der Ukraine. Das war ja dieses legendäre Treffen da mit Zelensky im Weißen Haus. Ich meine, kann Deutschland und kann Europa bei diesem Tempo, den die beiden bei diesem, ja, Lea hat es gesagt, dem Öl der Zukunft vorlegen, überhaupt mithalten?
Kurzfristig nein, um das so klar zu sagen. Wir leben eigentlich in der schlechtesten aller Welten. Weil du das Wort anständig vorher erwähnt hast, ich würde viel weiter gehen und sagen, nein, es ist sogar unanständig. Es ist unanständig. Wir haben ein Business ausgelagert, nicht nur die seltenen Erden.
Es ist unanständig, nicht selbst aktiv zu sein, nur um das klar zu sagen.
So ist es. Das ist der Punkt, den ich machen will. Wir haben ja auch viel anderes schmutziges Business nach China ausgelagert. Die Jeans, die wir tragen, die werden alle dort gefärbt oder gebleicht. All dieses Zeug, dessen Produktion schmutzig, aufwendig, teuer ist, haben wir ausgelagert, jetzt mit großen geopolitischen Konsequenzen. Dass Trump mit Australien redet, diesen Deal mit der Ukraine machen will und so weiter, verrät, wenn ich das so sehr kritisch sagen kann, viel mehr Weitblick, viel mehr geopolitischen, geoökonomischen Weitblick, als wir Europäer denn hatten. Wir waren im Grunde zynisch, als wir, und haben wahnsinnig kassiert, wir haben ja alle wahnsinnig verdient. Der Aufbau oder der Aufstieg Chinas ist ja keine, das war ja keine wohltätige Aktion des Westens, der viel irgendwie nach oben geholfen hätte. Wir haben ja auch außerdem noch wahnsinnig verdient, indem wir billige Rohstoffe dort eingeführt und verarbeitet und teuer verkauft haben. Also ich glaube, selbst Trump, der eigentlich ein kurzfristiger Charakter ist, denkt hier viel mittel- und langfristiger, als wir das tun. Und gerade weil es diese Woche jetzt betrifft, Trump fuhr zu ASEAN, zu diesem südostasiatischen Staatenbund in Kuala Lumpur.
Zu dem Gipfel,
da kamen genau. Auch viele andere hin. Da kam der indische Premier, ich glaube, der war zugeschaltet, kam der kanadische Premierminister hin. Aus Europa kam eine einzige Regierungschefin. Giorgia Meloni. Also wir schauen nach wie vor, obwohl wir nun seit Jahren über De-Risking und Decoupling reden, bis heute nicht auf diesen Punkt. Und mir ist ehrlich gesagt die Kurzsichtigkeit Europas in der Hinsicht ein Rätsel.
Moritz, es gibt auch bei kleineren Projekten, wie beispielsweise im südenglischen Hermedon, wo das Edelmetall Wolfram, das wohl unersetzlich ist für die Rüstungs- und Luftfahrtindustrie, abgebaut werden soll. Da kommen die USA den Europäern mittlerweile auch zuvor. Die EU hat das Projekt monatelang analysiert. Die staatliche Export-Import-Bank der USA hingegen gab Ende August schließlich eine eine verbindliche Finanzierungszusage über 95 Millionen US-Dollar. Ich meine, da muss man sich schon fragen, sind die europäischen Institutionen einfach zu langsam, zu träge, um sich im Rennen um Rohstoffe noch gegen China und die USA behaupten zu können? Ich meine, dieses Projekt dort in England, das ist etwas, was von der EU eigentlich mit dem Etikett strategisches Projekt versehen wurde und trotzdem geht es mit den Amerikanern nach Hause.
Ja, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel, um das zu illustrieren, was hier passiert. Ich war ja selbst auch 3,5 Jahre in Brüssel. Das waren die Jahre unmittelbar vor und danach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und man muss schon sagen, das war ein, heute kann man das Wort ja nicht mehr hören, aber es war ein geopolitischer Weckruf. Die Europäer haben genau erkannt, welche Abhängigkeiten sich auch gegenüber dem anderen großen autoritären Staat, China, welche Abhängigkeiten da entstanden sind. Das Problem ist, dass aus diesen richtigen Erkenntnissen dann so wenig folgt und nur ganz langsam etwas folgt. Die Ampelkoalition hatte da gute Konzepte. Sie hat einen Rohstofffonds in Deutschland aufsetzen wollen. Das ist nur immer noch nicht handlungsfähig, das Ding. Die EU hat einen Raw Materials Act, damals von dem französischen Kommissar Breton, vorangetrieben, aufgelegt. Aber dieser Act ist einfach immer noch nicht handlungsfähig, wie du da sehr deutlich eben gemacht hast mit diesem Beispiel. Wir leben in einer Welt jetzt, die vielleicht von zwei recht erfolgreichen oder sehr erfolgreichen politischen Modellen geprägt ist, dem chinesischen Staatskapitalismus und dem amerikanischen Laissez-faire-Kapitalismus. Und unser Modell ist da einfach nicht wettbewerbsfähig. Wir sind zu langsam. Hier reden alle mit, keiner entscheidet was. Und das Ergebnis sehen wir jetzt.
Wie abhängig man nicht nur bei seltenen Erden von China ist, bekam die deutsche Automobilindustrie in den letzten Wochen ganz direkt zu spüren. In den Niederlanden übernahm die Regierung die Kontrolle über den Halbleiterhersteller Nexperia, dessen Eigentümer in China sitzen. Der Grund, der chinesische CEO wollte wohl Geschäftsgeheimnisse und Produktion nach China verlagern. Das chinesische Handelsministerium blockierte daraufhin die Ausfuhr der Produkte des Unternehmens aus China und plötzlich standen Volkswagen und Co. vor einem Problem, denn obwohl die Halbleiter von Nexperia nicht besonders komplex sind, braucht man sie vom Infotainment über die Fensterheber bis zur Motorsteuerung essentiell für die Autoproduktion. Volkswagen versucht derzeit Ersatz zu beschaffen. Der Automobilzulieferer Bosch hat bereits Kurzarbeit für ein Werk beantragt. Und Moritz, ihr habt euch beim Handelsblatt diese Woche intensiv mit dem Thema beschäftigt. Waren die deutschen Unternehmen zu schlecht vorbereitet auf einen Fall wie den von Nexperia? War es die deutsche Politik? Wie blickst du darauf?
Ja, ich würde tatsächlich auch hier differenzieren. Die europäische Diskussion über China ist sehr viel weiter und reifer geführt worden als die deutsche. In Deutschland gab es immer noch starke Beharrungskräfte, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Und ja, es ist richtig zu sagen, die deutschen Unternehmen sind in diese Abhängigkeit reingelaufen, absichtlich. Das ist jetzt eine Krise mit Ansage. Das hätte man längst erkennen müssen, dass es diese Verwundbarkeiten gibt. Aber die deutsche Politik hat sie eben auch lange gewähren lassen und sogar noch bestärkt in dem Glaube, dass das eben sozusagen reine Unternehmensentscheidungen sind, um die es da geht und kein politisches Problem. Ich kann mich noch erinnern, das ist, glaube ich, ungefähr 2 Jahre her damals, der damalige Kanzler Scholz in Brüssel war und sich kritisch mit der Wirtschaftssicherheitsstrategie der EU auseinandergesetzt hat bei einem Gipfel. Die passte ihm nicht, die war ihm zu dirigistisch, da wird dann irgendwie in die Unternehmen reinregiert, das wollte er nicht und dann hatte er gesagt, die Unternehmen haben damit längst angefangen mit diesem Risikoabbau. Und da sehen wir jetzt, wie weit das gekommen ist.
Nicht wirklich. Andererseits, Lea, fühlen sich die Chinesen auch ungerecht behandelt, wenn sie in Unternehmen, die sie offiziell gekauft haben, Entscheidungen treffen und dann die US-Regierung oder europäische Regierung einfach so dazwischenfunken?
Naja, ob die Chinesen jetzt sich jetzt wirklich ungerecht behandelt fühlen oder ganz genau wissen, wie die Lage ist, das aber nutzen in Gesprächen, das sei mal dahingestellt. Also ich glaube einfach, was man aus diesem Vorfall jetzt verstehen muss, gerade die deutsche Politik hat ja in den letzten Jahren immer sehr viel Verständnis für chinesische Gefühle aufbringen können und wir dürfen nicht und wenn wir nach Peking reisen und man muss ja immer und nur hinter verschlossenen Türen, sonst verliert der Chinese das Gesicht.
Ist es denn nicht so?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man muss genauso eine klare Interessenspolitik verfolgen, wie sie es die Chinesen auch selbst tun. Man muss ganz klar kommunizieren. Die Chinesen sind extrem gut im Verhandeln und ich würde immer sagen, ja, wenn Wenn man mit Chinesen verhandelt, neigen wir immer dazu, schon mal in die Mitte zu gehen, weil man will sich ja in der Mitte treffen und am Ende steht man genau da, wo die Chinesen einen haben wollen. Und das muss eigentlich aufhören, aber ich will mal die sehr pessimistische Prognose machen, dass das Nächste, was man hören wird aus Unternehmerseite, ist, wir müssen doch eine Annäherung an China suchen. Wenn wir nur ein bisschen netter noch sind, dann geben sie uns vielleicht eine Ausnahme, dann können wir vielleicht Deals machen. Dann können wir vielleicht bilateral uns besondere Vorteile heraushandeln. Wir hatten noch immer so ein gutes Verhältnis und das ist, glaube ich, gerade das falsche Verständnis. China hat mit diesem Deal, was man jetzt gerade gesehen hat, haben sie klar gemacht. Xi Jinping sagt es ja so auch in seinen Reden, wenn man Schwäche zeigt, hat man schon verloren und deswegen ist diese enorme Härte. Man hätte ja in diesem Fall in den Niederlanden jetzt auch anders reagieren können. Also wenn sie sagen würden, bald kommt jetzt der Wadefuhl und Deutschland ist doch unser wichtiger Partner und da können wir doch ihnen nicht sowas vor die Füße werfen. Wie soll der Wadefuhl nach Peking fliegen, wenn bei Volkswagen die Bänder leer stehen? Da hätte man ja auch anders agieren können, aber die chinesische Position, die von Xi Jinping ja vertreten wird, man muss mit Härte regieren und die Chinesen wollen gefürchtet werden, so wie die Amerikaner. Und deswegen verhalten sie sich so, aber wir halten an unserer alten Politik fest und ich fürchte, das ist auch das, was man in den nächsten Wochen dann doch wieder sehen wird.
Interessanter Punkt. Also du sprichst es an, das deutsch-chinesische Verhältnis auf politischer Ebene war schon mal besser, zum Beispiel zu Zeiten von Angela Merkel, die eher einen sanften China-Kurs fuhr und jetzt sag mal mit Provokationen oder Maßregelungen der chinesischen Führung sich zumindest arg zurückhielt. Wir hatten in dieser Woche den Fall der abgesagten China-Reise von Außenminister Johann Wadefuhl. Der offizielle Grund, Chinas Regierung habe neben einem Treffen mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt. Ein diplomatischer Super-GAU, ehrlich gesagt. Bernhard, du bist schon lange auf dem internationalen Parkett unterwegs, hast auch die deutsch-chinesischen Beziehungen lange beobachtet. Wie ungewöhnlich war diese Absage?
Ja, die ist ungewöhnlich. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Zeit gelegentlich das in Kommentaren von deutschen Politikern eingefordert habe. Insofern war meine erste Reaktion darauf eigentlich gutierend. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, einmal die Chinesen anzukoffern. Das ist sehr, sehr selten vorgekommen in den deutsch-chinesischen Beziehungen. Aber sofort danach kamen mir zwei, drei andere Gedanken. Das heißt, das eine ist etwas ganz, wie soll ich sagen, Logistisches gewesen. Die chinesische Führung war zuerst in Malaysia und dann in Südkorea diese Woche, um mit den Amerikanern und mit Donald Trump über seltene Erden zu reden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Wadefuhl sauer, weil er keine Termine mit chinesischen Experten oder Entscheidern bekommen hat, die sich mit diesen Fragen befassen. Mit Verlaub, das hat, glaube ich, einen ganz logistischen Grund. Die waren nicht da. They had bigger fish to fry, wie man hier sagen würde.
Besseres zu tun.
Ja. Das Zweite ist etwas, was mir an der deutschen Außen- und Außenpolitik insbesondere eigentlich immer sauer aufstößt. Und je länger ich das beobachte, umso mehr. Nämlich so etwas Deklamatorisches. Eine außenpolitische Haltung, auch die Vorgängerin von Wadefuhl war dafür ein Paradebeispiel.
Die hieß Annalena Baerbock.
So ist es, die nun ja hier in New York sitzt.
Ja, ist jetzt deine Nachbarin.
Dass man in der Außenpolitik eigentlich für die innenpolitische Tribüne spielt. Und das wirkt natürlich markig und macht erstmal einen guten Eindruck. Der hat den Chinesen da abgesagt. Ich glaube, da ist mir zu viel Signal, zu viel Botschaft, zu viel, ja, wie gesagt, Deklamatorisches dabei und mit Verlaub zu wenig politisches Handwerk. Man kann über Donald Trump denken, was man will, aber er hat uns gerade in den letzten Wochen, zuerst in Gaza und jetzt auch in China vorgeführt, dass man mitunter mit ganz handwerklicher Politik Dinge erreichen kann, die am Ende wichtiger sind, als innenpolitische Erfolge zu erzielen. Wir wissen alle nicht, wie nachhaltig der Frieden in Gaza ist, absolut geschenkt. Aber das, womit er jetzt mal für seine Bauern in Iowa nach Hause kommt, dass er die Chinesen dazu gebracht hat, ihre Exportkontrollen auf die seltenen Erden um ein Jahr zu verschieben etc., das sind Erfolge, die, glaube ich, langfristig wertvoller sind als der markige Wadefuhl, der den Chinesen abgesagt hat.
Bleiben wir nochmal bei dieser moralisch überhöhten Außenpolitik. Du hattest Annalena Baerbock angesprochen. Die hatte den chinesischen Präsidenten Xi in einem Interview mal als Diktator bezeichnet. Moritz, wie blickst du darauf? Macht Wadefuhl im Prinzip da weiter, wo Baerbock aufgehört hat? Und wie viel Moral können wir uns angesichts dieser Bedeutung Chinas im direkten Umgang tatsächlich noch leisten?
Der Politikstil von Wadefuhl Wadephul und Annalena Baerbock ist schon sehr unterschiedlich.
Allein der Insta-Faktor ist bei Wadephul deutlich reduziert.
Aber er bemüht sich. Es ist deutlich zu erkennen, dass er da Verbesserungspotenzial sieht. Er ist jedenfalls einer, der jetzt nun nicht sozusagen mit dem ganz großen Mikrofon durch die Gegend läuft. Ich würde allerdings auch Baerbock in der China-Politik etwas in Schutz nehmen. Da hatte sie zumindest die richtigen Instinkte, glaube ich. Also hat immer wieder deutlich gemacht, dass das eine gefährliche Abhängigkeit ist, genauso wie sie in der Russlandpolitik auch zu denjenigen zählte, die schon vor dem Krieg in der Ukraine gesagt haben, diese Energieabhängigkeit ist gefährlich, Nord Stream 2 ist ein Fehler, die Pipeline. Insofern, da gibt es noch ein paar Nuancen, finde ich, die wichtig sind in der Diskussion. Wadephul hatte ein anderes Problem. Für Wadephul war das eine Demütigung. Für Deutschland war das eine Demütigung, was die Chinesen ihm angeboten haben. Und deswegen wurde dieser Termin abgesagt, um zu zeigen, nein, so lassen wir nicht mit uns umspringen. Das war sozusagen eher Selbstschutz als ein Signal an Peking, dass wir uns hier auf die Hinterfüße stellen. Es war eher, wir wollen nicht vorgeführt werden.
Es gibt aber auch die Theorie, dass China über Äußerungen von Wadephul im Vorfeld verärgert war. Er hatte nämlich kritische Töne gegenüber Chinas Russland- und Taiwan-Politik benutzt. China unterstütze die russische Kriegsmaschinerie, sagte er auf seiner Asienreise. Außerdem müsste die internationale regelbasierte Ordnung auch vor China verteidigt werden. Was glaubst du, Lea, hat das auch den einen oder anderen provoziert in China? In der Führung?
Also definitiv. Also ich würde da Bernhard auch total widersprechen in dem Fall, dass das ist sicher immer mal wieder so gewesen, dass sozusagen der falsche Auftritt irgendwie der Grund gewesen wäre. Das sehe ich in der Form auch nicht. Also im Vorfeld hat ja Wadephul tatsächlich mit Äußerungen zu Taiwan die Chinesen auch nicht verärgert. Die sind aber immer verärgert bei Taiwan. Er hat ja auch gar nicht Falsches gesagt, sondern etwas nicht gesagt, was die Chinesen gerne wollen würden, dass man immer sagt, wenn man über Taiwan spricht, das kann halt ein deutscher Außenminister nicht machen. Das wäre aber, glaube ich, auch nicht der Grund gewesen. Ich glaube, der Hauptgrund, das ist auch das, was man hier in Peking hört, war tatsächlich das Timing. Die Chinesen konnten nicht und haben sich dann vielleicht nicht ausreichend bemüht, jemanden aufzutreiben, der handelspolitische Zusagen in irgendeiner Form hätte machen können. Und man muss sich auch andersrum sehen, was wäre passiert, wenn Wadephul gefahren wäre. Dann hätten die bösen Journalisten wieder geschrieben, er fährt nach Peking und kommt ohne Ergebnisse zurück, weil faktisch niemand ihm Zusagen machen kann. Und das ist ja ein Teil des chinesischen Systems, dass da in unteren Ebenen einfach niemand sprechfähig ist. Also das ist nicht so wie in Deutschland, dass dann jemand da tatsächlich Gespräche führen kann, wenn er nicht ganz oben sitzt. Also das wäre tatsächlich ein reales Problem gewesen. Und ich finde nur eine Sache, mittlerweile sind ja diese Gespräche, die man mit Chinesen führt, ganz häufig nur noch der Anspruch, nicht mehr, wir setzen uns noch hier für Menschenrechte ein. Das ist ja schon lange eingestellt worden. Selbst der Bundeskanzler ist nicht mehr in der Lage, sich hier...
Das war zu Angela Merkels Zeiten ganz kurz immer das große Thema, wie oft spricht sie Menschenrechtsverletzungen an oder nicht. Sie hat es dann in der Regel gar nicht so oft getan.
Genau, also der Anspruch, den man jetzt immer hört, ist, wir sitzen uns gegenüber und versuchen den Chinesen die europäische Haltung, die deutsche Haltung zu erklären in der Hoffnung, dass sie doch verstehen. Und es ist eher so ein, beide Seiten tauschen ihre Sorgen aus, aber richtige Gespräche und Verhandlungen und Fortschritte, das hört man von deutscher Seite schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und es ist ja eher so die Beobachtung, dass man mittlerweile mit den Chinesen häufig spricht über Probleme, die die Chinesen auch selbst geschaffen haben. Also die Chinesen lösen auch gerne Probleme, die sie selbst irgendwie in den Raum gestellt haben. Und das wäre ja in diesem Fall auch gewesen. Jetzt hätte man dann über die Chips da gesprochen. Also das war schon aus verschiedenen Gründen eine unglückliche Sache. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, glaube ich, wer reist als nächstes? Und die Chinesen sind ja auch sehr gut da drin, auch innerhalb der deutschen Politik Bruchlinien zu finden, ist die Koalition sich einig darüber, welche China-Politik sie macht oder nicht? Das ist, glaube ich, die nächste Frage.
Ich fürchte, darauf schauen die Chinesen immer weniger. Ich erinnere mich noch an diese Merkel-Besuche und mache hier mal was wahrscheinlich gerade ganz aus der Mode ist in Berlin. Ich bin nicht oft da, aber ich würde mal kurz nochmal Frau Merkel verteidigen wollen. Ich glaube, ich habe 8 ihrer Besuche dort miterlebt und sie war mit Verlaub Sie ist bis heute die letzte westliche Politikerin, die überhaupt noch mit irgendwie dem Hauch einer Menschenrechtspolitik nach China fuhr. Sie hat, was man nicht vergessen darf, Liu Xia aus China de facto herausgebracht, die Witwe des Friedensnobelpreisträgers, der in Haft gestorben ist, Liu Xiaobo. Sie hat erheblichen Anteil daran gehabt, dass Ai Weiwei ausreisen konnte in dieser Zeit. In der Tat, das mag auch mit ihrem Naturell zu tun haben, hat sie das nicht sehr laut und deutlich gemacht, aber sie hat praktisch bei jedem ihrer Termine dort Menschenrechtler getroffen in der deutschen Botschaft in China. Während Macron und wie hießen sie noch, David Cameron und so weiter, alle hinfuhren und entweder Atomkraftwerke verkaufen wollten oder sonst etwas, jedenfalls sich nicht mit Menschenrechten in China beschäftigt haben. Heute ist Donald Trump da. Donald Trump, glaube ich, spricht das Wort Menschenrechte nicht mal aus.
Der weiß gar nicht, was das ist.
Das im Nachhinein. Ich glaube, China ist in der Tat weit vorangekommen in seinem, auch in seinem völlig übersteigerten, an Arroganz grenzenden Weltbild. Ich fürchte, Deutschland im Vergleich dazu ist so zusammengeschnurrt, dass die chinesischen Diplomaten, das chinesische Auswärtige Amt, das wirklich in der Regel sich sehr gut vorbereitet und sehr genau auseinandersetzt mit den Ländern, mit denen es zu tun hat, gar nicht mehr so genau schaut, wer da wie aufgestellt ist. Ist meine etwas resignative Vermutung.
Ich spekuliere jetzt, aber vielleicht nur, das ist ja für die Hörer auch interessant, ja, dass man so ein bisschen versteht, wie die Chinesen halt in solchen Gesprächen auch sind. Also es gibt ja jetzt schon seit einer ganzen Weile diese Problematik auch mit den seltenen Erden. Ja, und ich glaube halt, das Problem bei diesen Besuchen ist einfach, der Warnefuhl wäre da wahrscheinlich hingefahren und dann hätte er gesagt, ja, hier stehen bei uns in Deutschland bald die Produktionen still. Und dann hätten die Chinesen ganz betroffen geguckt und gesagt, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Nennen Sie jetzt mal die Namen. Also wir schreiben uns die jetzt auf und dann höchstpersönlich werden wir uns jetzt darum kümmern, ja, dass wir die und die Firma, dass wir das Problem lösen. Ja. So sind diese Gespräche. Und deswegen, man muss, das ist ja, glaube ich, was der Bernhard auch sagen, wir müssen einfach erkennen, dass tatsächlich Deutschland, wir als Gesprächspartner, wenn man da nach Peking fährt, es ist einfach nicht das Spiel, das China gerade spielt. China sieht alles, was gerade passiert, durch diesen Prisma mit den USA, diesem Großkonflikt mit den USA. Und Europa ist in ganz vielen Momenten einfach ein Kollateralschaden oder vielleicht so ein kleines Nebenfeld. Aber entscheidend ist, schaffen sie sich gegen die USA zu verteidigen oder nicht. Und Deutschland und Wadefuhl, das ist tatsächlich, steht hinten an.
Ja, apropos verteidigen, auch militärisch ist sich China seiner eigenen Stärke zunehmend bewusst. Jüngstes Beispiel waren die Militärmanöver, die die chinesische Luftwaffe vor dem Treffen von Trump und Xi vor der Küste Taiwans abhielten. Staatliche chinesische Medien hatten berichtet, dass strategische Bomber in der Region Luftblockaden und Präzisionsschläge übten. Bernhard, Luftblockaden und Präzisionsschläge und das direkt vor dem Treffen mit dem US-Präsidenten, der eigentlichen Schutzmacht von Taiwan. Welches Signal wollte Xi damit senden?
Auch da wieder ein Signal der Stärke. Ich glaube sogar, dass sie die Manöver etwas zurückgefahren hatten. Und wieder sehr interessant, eine Stunde bevor Trump dann in das Gespräch mit Xi Jinping ging, setzte er die Gegenmaßnahme und drohte, ich glaube wirklich in der Sache nicht ganz richtig informiert, die Wiederaufnahme von Nukleartests an. Ich glaube, da hat er wirklich nicht gesagt, was er eigentlich meinte, nämlich er meinte Tests von nuklearen Delivery Systems, wie man sagt, also Raketen, Launchern und U-Booten und so weiter.
Das, womit Atomwaffen transportiert werden und nicht die Waffe selbst.
Exakt, genau das. Denn getestet haben weder die Chinesen noch die Russen noch die Amerikaner in der letzten Zeit. Diese geopolitische, diese militärische Auseinandersetzung, die hängt wie ein Damoklesschwert über uns. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es ist so. Und ich glaube, alle Politiker in der Welt und zumal die europäischen wären sehr gut beraten, als einen Parallelstrang dessen, was sie sich denken und wohin die Welt eigentlich geht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dass sie diesen fürchterlichsten anzunehmenden Fall eines Krieges um Taiwan immer mitdenken müssen. Mhm. Und wir haben nun dreimal die Erfahrung gemacht, wie wenig weitsichtig, wie wenig antizipierend wir Politik gemacht haben in diesen Jahren, ich würde sagen, das waren Jahre wie in einer Vanillesoße, in der wir Europäer geschwommen sind, in denen wir billige Energie aus Russland hatten, einen fantastischen Absatzmarkt in China und die Amerikaner, die sich um unsere Sicherheit gekümmert haben. In dieser Zeit haben wir eben sehr fundamentale Dinge und sehr große Gefahren übersehen. Das hat uns erst die Pandemie gezeigt, als wir merken, dass wir nicht mal in der Lage sind, Baumwollmasken oder irgendwelche Papierprodukte herzustellen, die wir dafür brauchen. Dann der Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und nun, wo wir Trump wieder da haben. Ich bin immer noch hoffnungsfroh, dass der Konflikt um Taiwan nicht so schnell ausbricht. Aus diversen Gründen hoffe ich es. Aber ich glaube, Europa sollte sich auch auf diese Eventualität einstellen und sich sehr gut überlegen. Ich bin nun kein, wie nennt man so etwas, ich bin nun kein Rohstoffexperte oder Verwalter, der irgendwie absehen kann, was in so einer Krise das Erste ist, was wir brauchen. Aber die das tun, und es wird in Brüssel und in den einzelnen europäischen Hauptstädten Leute geben, die das tun, sollten sich das sehr klug überlegen. Wir haben jetzt nicht nur einen, sondern wir haben mindestens drei Fälle, wo uns das so klar vor Augen geführt worden ist, dass wir auch an diese schlimmste denkbare Kalamität in der Geopolitik der nächsten Jahre, dass wir auf die einigermaßen vorbereitet sein können.
Moritz und Lea, für wie realistisch haltet ihr eine Eskalation im Konflikt um Taiwan? Es war ja so, dass Trump Taiwan in der Vergangenheit öfter mal kritisiert hatte, weil es nicht genug für die eigene Verteidigung ausgebe. Auch da ein ähnlicher Konflikt wie mit Europa und der NATO. Was meint ihr? Steigt unter Trump und so wie die Chinesen gerade drauf sind, die Gefahr einer chinesischen Invasion in Taiwan?
Ich fürchte schon, weil Trump immer wieder signalisiert, dass er sich mit Autokraten wie eben Xi, aber auch wie Putin verständigen will, dass er denen auch bereit ist, sehr weitreichende Zugeständnisse zu machen, um da eine Gesprächsatmosphäre entstehen zu lassen. Sein Vorgänger Biden hatte noch klipp und klar gesagt, dass auch ein Bruch mit der amerikanischen Politik bis dahin war. Aber er hat klipp und klar gesagt, wir werden Taiwan verteidigen. Eigentlich ist die amerikanische Politik, die Chinesen im Unklaren zu lassen, wie die Amerikaner reagieren werden. Biden hat das mehrmals gesagt, dass es da zu einer militärischen Unterstützung kommen würde. Bei Trump, da können sich die Taiwanesen einfach nicht sicher sein, was er tut. Taiwan wäre sehr gut beraten, alles zu tun, um diese Porcupine-Strategie umzusetzen, also ein Stachelschwein zu werden, an dem sich China verschlucken würde, wenn sie angreifen. Das ist ja auch militärisch eine sehr komplizierte Operation, so eine Insel einzunehmen. Das ist nicht klar, dass das die Chinesen so einfach machen könnten, wie sich das vielleicht der ein oder andere vorstellt. Und man hat ja auch am Beispiel Russlands gesehen, dass solche Offensiven eben oft auch scheitern können. Insofern glaube ich, kommt es jetzt darauf an, Vorkehrungen dafür zu treffen. Man kann nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das passiert. Das ist solche Zahlen da dann irgendwie zu nennen, ist wahrscheinlich nicht seriös. Aber die Möglichkeit besteht, die Gefahr ist real. Deswegen muss sowohl Europa sich vorbereiten, was Lieferketten angeht, aber auch vor allem Taiwan muss sich vorbereiten. Ja. Im Ernstfall vielleicht alleine dazu stehen.
Ja, Taiwan hat da ein ähnliches Problem wie die NATO und Volodymyr Zelensky, dass man eben nicht mehr weiß, der einzige Partner, ist er noch ein Partner? Wie ist deine Einschätzung, Lea? Wie weit sind wir von einer Eskalation noch entfernt?
Also wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich nur zwei Amtszeiten von Trump gibt, das können wir ja wirklich nur alle hoffen. Über diesen Zeitraum reden wir hier nicht. Man muss natürlich auch auf chinesischer Seite erstmal schauen. Xi Jinping ja mit seinem Militär, er ist jetzt mittlerweile seit 12, 13 Jahren an der Macht. Im chinesischen Militär bis heute, seit 10 Jahren, läuft ungefähr eine Antikorruptionskampagne im ganzen Land. Hat er die Korruption im Militär nicht in den Griff bekommen. In diesen Monaten immer wieder sind wichtige Führungskräfte im chinesischen Militär ausgetauscht worden. Also es besteht zumindest großer Zweifel, dass China und Xi Jinping seinem Militär gar nicht so weit vertraut, dass er sich in so einen militärischen Konflikt begeben würde. Also wenn wir über diesen unmittelbaren Zeitraum unter Trump sprechen, dann ist das, glaube ich, von chinesischer Seite gar nicht realistisch. Darüber hinaus ist es auch einfach sehr schwer, Taiwan einzunehmen, aus verschiedenen Gründen. Aber was mir wichtig wäre, abgesehen von diesen Spekulationen, ja, das ist natürlich immer sexy. Irgendwie kommt jetzt der Krieg bei jeder Übung, werde ich das auch direkt natürlich immer gefragt. Das lenkt aus meiner Sicht aber ein bisschen eigentlich von dem ab, was gerade passiert. China versucht immer noch und glaubt, glaube ich, primär immer noch daran, dass sie schaffen könnten, die Taiwaner zu einem Anschluss zu bringen auf die eine oder andere Art. Und dafür betreiben sie ja heute jeden Tag, jetzt wo wir hier sprechen, eine allumfassende Druckkampagne gegen Taiwan, von Wahleinmischungen über Druck auf die Medien, auf die Zivilgesellschaft, Unterwanderung, Spionage, die dauerhaften militärischen Übungen, die Taiwaner zermürben wollen. Diese Strategie läuft Tag und Nacht. Und die Taiwaner sind, ja, es ist irgendwie ein Konflikt an der Grenze zum Krieg, der gerade an der unteren Schwelle eben kratzt, sodass wir immer nur davon sprechen, wann kommt denn der Krieg? Und die Taiwaner verteidigen sich eigentlich jeden Tag. Und das, finde ich, muss eigentlich irgendwie im Fokus stehen und nicht so sehr die Spekulationen, was jetzt in Trumps Birne vor sich geht. Das wissen wir nicht und das weiß er vielleicht selbst nicht. Und es ist eine sehr volatile Situation, aber sie ist schon ernst.
Dann versuche ich, die prekäre Lage mit Blick auf diese beiden Supermächte mal nochmal zusammenzufassen. Da hast du zum einen Trump, der wie eine Art Schutzgelderpresser der Mafia durch die Welt zieht und versucht, durch Zölle und Drohungen bessere Bedingungen für die USA rauszuschlagen. Dann hast du China, das weltweit investiert, das Eisenbahnen in Kenia und Tansania baut, Häfen in Südamerika, Kobaltminen im Kongo, und ein Europa, deren Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen klagt, die Welt von heute ist unerbittlich. Das hat sie am vergangenen Wochenende beim Kongress in Berlin gesagt. Sie sprach von einer auf Konfrontation ausgerichteten Weltwirtschaft und einer Welt der imperialen Ansprüche und feindseligen Akteure. Da ist natürlich was dran. Du hast dann auch diese absoluten Machtpersonen auch mit Xi und Trump. Und auf europäischer Seite hast du gar nicht diese eine Figur, die allmächtige Figur, sondern nur Ursula von der Leyen, früher Röschen genannt. Ist das auch ein Problem, Bernhard?
Das möchte ich persönlich so nicht sagen. Also Frau von der Leyen will ich nicht da so in den Vordergrund stellen. Ich habe mir immer gewünscht, dass europäische Außenpolitik von wirklich starken Politikern, die also auch auf einer national sehr starken Basis stehen, nach vorne gehen. Dass also ehemalige Staats- und Regierungschefs eher den Posten der Kommissionspräsidentin übernehmen, hatten wir ja auch in der früheren Zeit der Europäischen Union. Also wirklich also visionäre Figuren, die nach vorne gegangen sind. Ein Hauptproblem, glaube ich, Europas ist, dass wir defensive sind jetzt, und zwar im angelsächsischen Ausdruck des Wortes, dass wir eigentlich auf Abwehr dessen geeicht sind, was uns möglicherweise gefährden könnte. Und in dieser Welt, wie sie von der Leyen da beschrieben hat, braucht man eine Vorwärtsstrategie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, gelegentlich rutscht mir das raus. Ich bin Österreicher, der berühmte Fußballtrainer Ernst Happel, von dem stammt das schöne Wort des Pressing. Und wer Fußballspiele kennt und weiß, was damit gemeint ist, ich glaube, das ist eigentlich die Grundstrategie, die Europa abgeht. Denn mit Verlaub, Trump, das kann man ihm lassen, tritt auf, nicht nur mit Pressing. Ich glaube, es war die Süddeutsche Zeitung, die eine der schönsten Schlagzeilen über eine Trump-Geschichte gemacht hat, seiner ersten Amtszeit, die lautete "Fuck you very much". So trat Trump auf und so geht er durch die Welt. China tritt im Grunde ähnlich auf, ohne das Schimpfwort vorneweg. Aber in dieser Konstellation bleibt Europa nichts anderes übrig. Also Herr Draghi ist nun zu alt. Ja, aber jemand, der so einen Schnall hat davon, der so einen Begriff davon hat, was Europa fehlt, wo Europas Defizienz ist, so eine Figur bräuchte man. Und ich meine, wenn uns die aktuelle Geopolitik etwas lehrt, dann ist es in der Tat wieder der Punkt, dass einzelne Personen, einzelne Charaktere durchaus einen politischen Willen, das hört sich jetzt schon sehr weit an, aber ja, durchaus einen politischen Willen bündeln und nach vorne bringen können. Und das haben wir in Europa seit längerem jetzt nicht mehr. Und das wäre gut, so etwas zu haben.
Du hattest dich ja hier schon auch positiv über die ehemalige Bundeskanzlerin geäußert. Denken vielleicht auch die einen oder anderen drüber nach. Du hast die Pressing-Strategie empfohlen. Lea und Moritz, bitte zum Abschluss auch noch das, was ihr, nachdem wir all das jetzt analysiert und besprochen haben, was würdet ihr Europa und Deutschland als Strategie im Umgang mit den beiden Giganten empfehlen?
Ich würde sozusagen aus China blickend auf das Ganze auch nochmal einfach sagen, da haben wir uns noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast jetzt die zwei Giganten genannt. sind halt zwei Giganten, aber auch mit gigantischen eigenen Problemen. Und das gilt für die USA, aber eben auch für China. Also China steckt in einer gewaltigen Strukturkrise, große wirtschaftliche Probleme, ganz, ganz viele Fragezeichen. Wir sprechen ja viel über so Zukunftstechnologien, E-Autos, in all den Bereichen, in denen sie wirklich auch Weltklasse sind. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil der chinesischen Wirtschaft. Mhm. Ja, China hat enorm große Zukunftsprobleme, gewaltige demografische Herausforderungen. Und ein Grund, warum man Xi und Trump ja jetzt auch hat sprechen hören, ist, weil China halt eben doch noch die Märkte braucht. Also sie brauchen den US-Markt, aber auch den Zugang nach Europa. Sie brauchen eben noch, sie müssen zumindest nach außen irgendwie den Einschein erwirken eines vertrauensvollen Partners, wenn man das überhaupt noch in dieser Form sagen kann. Aber hier sind auch noch viele internationale Firmen, die hier investieren sollen und auch müssen, weil China auch ganz bedeutend noch den Zugang zur ausländischen Technologie braucht. Und ich glaube, das machen wir uns halt auch nicht so klar, dass wir eigentlich sehr viel Spielraum auch noch hätten, wenn man ihn dann eben einsetzt. Ja. Also das ist ein Teil, der dazugehört.
Moritz, dann von dir kurz und knapp abschließende Worte empfehlenden Charakters.
Bitte keine weiteren Strategiepapiere schreiben. Die sind geschrieben, die liegen auf dem Tisch. Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen es jetzt machen. Du sprachst ja vorhin die Seidenstraßeninitiative an mit den Beispielen, die du genannt hast, von großen Infrastrukturprojekten, Belt and Road. Europa hat längst eine Antwort darauf entwickelt. Das nennt sich Global Gateway. Das ist eigentlich ein ganz kluges Konzept. Das Problem ist, dass es noch immer im Stadium einer PowerPoint-Präsentation sich befindet, ja, und nicht umgesetzt wird, richtig. Nicht mit einem strategischen Anspruch jetzt Infrastrukturpolitik gemacht wird in Europa, die den Ländern, den Partnerländern, die Kontakte zu uns suchen, die mit uns ins Geschäft kommen wollen, eben diese Partnerschaften auch anbietet.
So, und da sind wir abschließend dann beim großen deutschen Philosophen Carsten Linnemann. Machen, machen, machen. Ich danke euch für diesen interessanten, wirklich sehr interessanten Austausch. Hab viel gelernt. Ihr habt mir noch jeweils eine Rubrik mitgebracht mit Themen, die ansonsten in dieser Woche noch eine gewisse Relevanz hatten. Wir beginnen in New York, gehen dann nach Peking und schließen in Hamburg, und in New York bist du, Bernhard.
Performer der Woche.
Ja, ich bekam gestern eine E-Mail, weil ich auf dem Verteiler des Weißen Hauses bin, über die Ankunft von Donald Trump in Washington und sah, dass er in dieser Woche 41,5 Stunden lang im Flugzeug saß. Er hat dann heute noch einen Post abgesetzt auf seinem Truth Social Network, wo er sagte, er habe also 10 Staatschefs getroffen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass er gestern hier um 3:30 ankam, dann ins Weiße Haus fuhr, weil aus irgendeinem Grund
die... In der Nacht?
Nein, am Nachmittag. Er kam am Nachmittag hier an. Ja. Er fuhr dann ins Weiße Haus und feierte dann öffentlich mit Melania noch Halloween im Weißen Haus. Und da dachte ich mir, wenn ich das mit 79 noch mache, einmal um die Welt fliegen, all diese Termine machen und dann am Abend nach der Ankunft zu Hause noch Halloween feiern in der Öffentlichkeit,
ja,
alle Achtung.
Was ja auch schon schlimm genug ist, dass man das überhaupt macht.
So,
ja,
so ist es, aber alle Achtung für jemanden diesen Alters. Die Vitalität, um nicht zu sagen Virilität dieses Mannes, ist schon ziemlich eindrucksvoll.
Es wird gewaltig über ihn gelästert, über alles Mögliche und auch quasi seine körperliche Verfasstheit oft in Zweifel gezogen. Aber es stimmt, was du sagst, das kriegen die wenigsten mit 50 hin, erst recht nicht mit 80.
Ich bin knapp 60 und ich wäre nach so einer Reise schlafen gegangen.
Und damit sind wir bei dir, Lea.
Die Peinlichkeit der Woche.
Gut, ich bin ganz unoriginell und widerspreche Bernhard auch in diesem Punkt und habe mich tatsächlich für Trump entschieden, beziehungsweise seinen Auftritt in Korea, aber mit einem ernsten Hintergrund. Er hat ja auf der ganzen Reise durch Asien, jetzt 6 Tage war er unterwegs, immer wieder davon gesprochen, dass er auch sehr gerne Kim Jong-un treffen würde wieder und dass er auch...
Sein Freund aus Nordkorea, ja.
Genau, dort noch gerne schnell Frieden schaffen würde. Er hat dann auch eine Medaille verliehen bekommen, schon mal für seinen Beitrag zum Frieden auf der koreanischen Insel. und sagte, glaube ich, wahrscheinlich selbst ein bisschen überrascht. Es klang ein bisschen so, als hätte es doch irgendwo aufgeschnappt. Eigentlich herrscht ja noch Krieg zwischen dem Norden und dem Süden. Und wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, die Region hier in der Indo-Pazifik spricht einfach sehr, sehr viel dafür, dass der nächste große globale Konflikt hier beginnt. Und eine Sache, finde ich, die man sich einfach klar machen muss und die ich auch selbst hier gelernt habe, als ich nach China gekommen bin: In Asien hat es nach dem Zweiten Weltkrieg keine Aussöhnung gegeben. Und zwar im Prinzip in ganz Ostasien, wenn man ja das Verhältnis zwischen China und Japan noch natürlich anguckt, aber auch Japan, Nord- und Südkorea, die immer noch getrennt sind. Und ganz viel wird hier eben durch nationale Narrative erzählt, ja, ganz anders als in Europa. Und das muss man sich einfach klar machen, wenn wir hier über Konflikte sprechen, dass es immer noch Verhältnisse sind, die von Misstrauen, von alten Feindbildern geprägt sind und die natürlich in diese ganzen Konflikte, Handel, Wirtschaft, Militär reinspielen. Das ist einfach was man verstehen muss und vielleicht aus diesem Auftritt hier in Asien von Trump auch mitnehmen muss.
Gute Ergänzung und aus meiner Sicht auch kein Widerspruch zu Bernhard. Er hat ja erstmal nur quasi das physische Überstehen einer solchen Strapaze gewürdigt. Er hat noch nicht gesagt, dass er die einzelnen Konflikte, die er dort auf seiner Reise quasi durchgewandert ist, auch nur annähernd durchdrungen hat. Danke dir und wir sind bei Moritz.
Die Ohrfeige der Woche.
Ja, die Ohrfeige der Woche gab es vom türkischen Präsidenten Erdogan an die Europäer diese Woche. Er hat den Pressetermin mit Friedrich Merz gestern dafür genutzt, nochmal darauf zu pochen, in die EU aufgenommen zu werden und gleichzeitig aber klarzustellen, dass er dabei keine Vorgaben aus Brüssel akzeptieren werde. Diese Vorgaben zu Demokratie und Menschenrechten sind ja die Kopenhagener Kriterien. Erdogan hat da auf der Bühne in seinem Präsidentenpalast kurzerhand die Ankara-Kriterien erfunden, die wohl bedeuten sollen, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Und das zeigt sehr gut, in welcher geopolitischen Lage sich Europa gerade befindet.
Absolut, wobei ich da schon gerne nochmal dran erinnern wollte, dass es auch mal einen anderen Erdogan gab und dass in einer Zeit, als Friedrich Merz noch Fraktionschef wurde, also bevor er von Angela Merkel rasiert wurde, rund um diese Zeit eine EU-Mitgliedschaft der Türkei sehr viel realistischer erschien als heute und da gerade von Seiten der Union und dann auch Angela Merkel quasi die Tür zugemacht wurde, aus meiner Sicht sehr verfrüht. Klar, heute gibt es Riesendivergenzen und wenn Erdogan jetzt quasi diktieren will, wie die Aufnahmebedingungen der EU sind, dann ist das natürlich absurd. Ich danke euch sehr. Das hat mir großen Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, hallo, Entschuldigung, ganz kurz, ich bin's nochmal, Micky Beisenherz hier, ihr kennt mich vielleicht von Apokalypse, ja okay. Also, ich habe einen kleinen Tipp für euch, hört euch morgen mal das Heimspiel an, ja, Wolfgang Heim, der Moderator des Heimspiels, ihr kennt ihn, hat in dieser Woche mit Katja Gloger und Georg Maskolo gesprochen. Maskolo ist einer der renommiertesten Investigativjournalisten Deutschlands und Katja Gloger war lange Russland-Korrespondentin, die beiden haben ein Buch geschrieben und sprechen bei uns über den Totalschaden der deutschen Russland-Politik. Ich sag mal so viel vorweg, also Angela Merkel und Gerhard Schröder kommen also gleichermaßen schlecht weg. Und hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
Und diese Persönlichkeitsveränderung, wenn wir jetzt auf Putin kommen,
werden ja auch immer benannt, wenn man sagt, also damals in den Nullerjahren war Putin ja ganz anders, damals als er im Bundestag aufgetreten ist und alle applaudiert haben und dann diese merkwürdige Verwandlung. Ich glaube, Frau Merkel sieht es immer im Zusammenhang mit Corona, wo er irgendwann nur noch an diesen absurd langen Tischen sitzt und monologisiert und seine Hofschranzen und Vasallen zusammenbellt.
Also fangen wir vielleicht einmal vorne an. Wir glauben nicht an diese Theorie eines anderen Putin, und zwar in dem zentralen Punkt. War er eigentlich jemand, der je ein Interesse daran gehabt hat, sein Land in Richtung Demokratie, Gewaltenteilung, Rule of Law zu verändern? Dafür gibt es überhaupt gar keinen Hinweis, sondern was man sieht ist, dass er mit all dem, was Demokratie ausmacht, sehr früh nichts anfangen kann. Man sieht, dass sehr schnell in seinem Russland Korruption, Morde an allen Andersdenkenden, an denen, die gefährlich sein könnten, dass das sehr schnell Teil des normalen Prozederes wird. So dass ich glaube, dass die Frage, die eigentlich zu beantworten war, sehr schnell nur noch war, wie schlimm würde es mit ihm eigentlich werden? Und du hast diesen letzten Punkt angesprochen. Ist das jetzt am Ende so, dass es eine Pandemie brauchte, um ihm so einen letzten Schubs zu geben, zu sagen, jetzt entscheide ich mich für die Großinvasion in der Ukraine? Das ist interessant, was uns Olaf Scholz gesagt hat. Olaf Scholz sagt, er könne das nun auch nicht beweisen, aber sein Bauchgefühl sei, dieser Wladimir Putin habe 2 Jahre vorher die Entscheidung getroffen, diesen Krieg zu führen, was dann wiederum heißen würde, dass dies die Pandemie dafür nicht brauchte. Unsere Einschätzung ist jedenfalls sehr viel näher bei der von Olaf Scholz als bei der von Angela Merkel insinuierten.
Es gibt viele Indizien schon in den 90er Jahren, als Wladimir Putin im Petersburger Bürgermeisteramt wichtige Funktionen innehatte, dass dieses Gefühl, dass da ein Land und seine Bewohner historisch gedemütigt worden sind, dass sie eingekreist worden sind, am Ende von den hegemonialen USA mit ihrem Machtanspruch, dass die Sicherheit des Landes, also Russland nach Ende der Sowjetunion, dass die Sicherheit des Landes durch das Vordringen der NATO zunehmend bedroht gewesen ist und dass die vor allen Dingen die USA von Dialog gesprochen haben, aber das Gegenteil gemeint haben. Also sollen diese Versatzstücke einer Außenpolitik, einer sozusagen imperialen Außenpolitik, die waren sehr früh da.
Mehr davon gibt es dann am Sonntag auf diesem Kanal bei Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Das lohnt sich immer und diese Woche ganz besonders.